Ich hab's geschafft! Ich hab's durch! Ich hab Tetris durch!
Du hast das Unmögliche möglich gemacht?
So, ich packe meine rote Edition, Tetris meine ich, wieder beiseite und habe genug gespielt für heute, denn jetzt von dem Schock werde ich mich erstmal nicht mehr wiederholen, glaube ich. Machen wir lieber einen Podcast, oder?
Du hast, genau, auch gar keine Zeit zum Spielen. Wir haben was vor. Einiges.
Ach so. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des J-Casts. Willkommen, willkommen. Wir haben wieder ein buntes Potpourri an Themen für euch zusammengestellt. Es wird unter anderem um Tetris gehen, das aber erst später. Wir haben vorher noch ein paar andere Sachen, die wir besprechen wollen. Und wir müssen anstoßen, Simon, wie immer.
Oh ja. Machen wir das?
Ich mach's mit Kaffee.
Ich mach's mit alkoholfreiem Krombacher Radler, weil's gut schmeckt und weil's alkoholfrei ist. Denn es ist Dry February, ist gar nicht mehr, ne?
Ja, wir haben es ganz knapp verpasst mit dem Januar, fürchte ich.
Ärgerlich. Aber tatsächlich mache ich nicht nur Dry February, sondern das erste halbe Jahr komplett alkoholfrei. Wie war es bei dir? Hast du den January Dry gemacht?
Das kann ich nicht von mir behaupten. Also ich, um ein bisschen hinter den Kulissen Informationen zu verteilen, ich gehe in diese Aufnahme mit mir mit einem leichten Kater. Aber so ist das manchmal.
Ja gut, aber jetzt ist ja schon Februar.
Das stimmt.
Du hattest ja sozusagen schon 31 Tage Zeit, nicht alkoholische Getränke zu dir zu nehmen. Hast du das denn geschafft?
Ich fürchte nein.
Ah, okay. Man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Habt ihr denn so den Dry January, ich kann das einfach nicht aussprechen, habt ihr Dry irgendwas gemacht? Oder vielleicht nicht mit Alkohol verzichtet, sondern mit Sport zum Beispiel. Ich habe auf Sport verzichtet.
Ja, habe ich auch gemacht, sehr gut. Den ganzen Januar durch, konsequent.
Na, ich will jetzt wieder anfangen. Januar ist vorbei, jetzt kann ich auch wieder mit Sport anfangen, endlich.
So, sehr schön, genau. Ja, hast du einen Grund, warum du das machst mit dem Dry January? Machst du das weil es dir gut tut oder religiös begründet oder so?
Nee, ja.
In der Fastenzeit.
Gute Frage. Ich habe tatsächlich keinen Grund. Ich bin ja sowieso nicht so der Trinker und habe das immer mal wieder gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt mal einen Monat nicht oder 6 Monate nicht oder ein Jahr nicht oder wie auch immer. Und habe mir halt einfach für mich gedacht, das ist jetzt einfach wieder das Jahr, wo ich die ersten 6 Monate halt nicht trinke. Letztes Mal war es, als wir bei dir zu Besuch waren, 2019, war im Nachhinein nicht ganz so klug, aber mein Gott, man muss nicht immer trinken.
Das war ja auch schon mitten im Jahr. Wart ihr nicht irgendwie im Sommer da? Ihr wart im Juli da. Ihr wart ja zum
Zum Independence Day.
Ja, stimmt. Hier. Genau. Ja, eigentlich, da muss man ja auch trinken. Aber gut, ihr habt es auch so durchgehalten.
Es hat ganz wunderbar funktioniert.
Ich finde es beeindruckend. Ich bin bei sowas immer schlecht. Ich halte sowas meist nicht durch, weil es dann doch irgendwie, kommst du abends nach Hause und denkst, jetzt so ein Feierabendbier oder so. Und dann, naja.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch oft so, dass du in Gesellschaft bist und dann trinken alle irgendwie ihr Glas Wein zum Essen und du sitzt dann da und sagst, ja, für mich eine Fanta bitte.
Ja, wobei, ich meine, ich finde mittlerweile, glaube ich, ist das auch akzeptierter. Das mag auch so ein Generationending sein, aber ich habe schon das Gefühl, so in unserem Umfeld, in unserem Alter, die Leute sind auch da, wenn du sagst, ich trinke heute nicht, dann sagt keiner, oh, was ist denn hier los, du musst da aber, sondern ist halt, ja gut, dann halt nicht, kein Problem, trink eine Fanta.
Ja, genau, ich würde es nicht auf die Generation beschränken, sondern tatsächlich aufs Alter. Also ich glaube, wenn wir jetzt 10 Jahre jünger wären, würde man sagen, ach komm, einer geht, oder?
Das kann auch sein, das stimmt, ja. Geht ja bald wieder los. Dein Dry January ist ja jetzt rum und dein Dry halbes Jahr ist ja dann auch irgendwann rum und dann kannst du wieder rumtrinken.
Rum, ja, ich kann rumtrinken. Das geht immer. Ja, wir bleiben aber erstmal bei diesem leckeren antialkoholischen Getränk.
Zünsch.
Ich höre gerade bei dir im Hintergrund den Rettungswagen vorbeifahren, was.
Ich glaube, es ist Polizei, aber ich sehe es leider nicht. Schon weg.
Nein, sagen wir, es ist ein Rettungswagen, denn das bringt mich auf die Idee. Wir haben ja letzte Folge über Scrubs gesprochen, die Krankenhausserie. Und ich muss tatsächlich, es tut mir echt leid für alle, die zugehört haben letztes Mal. Es sind nur knapp 50 Minuten Scrubs geworden. Deswegen will ich nochmal 2 kleine Trivias erwähnen, die ich total witzig finde und beim letzten Mal einfach vergessen habe. Jordan Sullivan ist die Darstellerin von Krista Miller. Nee, umgekehrt. Krista Miller ist die Darstellerin von Jordan Sullivan, die Frau von Dr. Cox in der Serie. Und die ist die Frau des Produzenten von Bill Lawrence. Was ich total witzig finde.
Also einen leichten Geschmack irgendwie, ne?
Ja, das einerseits. Gut, das ist die Branche einfach. Aber ich finde es so witzig, weil in der Serie hat Jordan Sullivan ja wirklich mit jedem was gehabt. Und wenn man so überlegt, er schreibt die Skripte. Warum lässt er seine Frau mit jedem? Naja.
Wer weiß, vielleicht ist da irgendwas unter der Oberfläche, was wir nicht wissen wollen.
Ja, sehr, sehr witzig. Wird auch in dem Podcast natürlich von den beiden thematisiert. Und was ich einen zweiten witzigen Fakt finde, Rob Mascio, also The Todd, der Toddster, der niveaulose Chirurg, würde ich jetzt mal sagen, ist mittlerweile nicht mehr im Showbusiness, sondern Luxusimmobilienmakler in Santa Monica. Also wenn das nicht ein Sprung in die andere Richtung ist, sozusagen. Wird aber immer noch auf den Todd reduziert, das ist das falsche Wort, aber angesprochen.
Ja. Fragt man sich, wie der die Häuser verkauft, ob der in Character kommt und dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche dummen Witze über das Haus macht oder so, wer weiß. High five!
Ja, wer weiß. Aber das habe ich leider zu spät erfahren. Wir waren ja vor anderthalb Jahren auf der Ecke, da wäre ich gerne an seinem Büro vorbeigelaufen.
Jetzt mal Hallo gesagt, hättest du ein Haus gekauft in Kalifornien, so teuer sind die ja nicht.
Weiterer Nachtrag zu Sitcoms. Es ist mittlerweile Februar. Anfang des Jahres sind ja die Emmys verliehen worden und das ist ja eigentlich der Preis.
Das ist die Fernsehauszeichnung, ne? Also was der Oscar für den Film ist, ist der Emmy fürs Fernsehen sozusagen.
Fürs Fernsehen,
ne? Generell Fernsehen. Ja, Emmy wird auch verliehen für Nachrichtenprogramme, für besonders gute Reportagen und so. Es gibt übrigens, Fun Fact, ich glaube, in Deutschland kriegt man immer nur so die Hauptkategorien von den Emmys mit. Wenn man da mal guckt, die Emmys werden wesentlich mehr Emmys verliehen, als immer so durch die Nachrichten geistern. Und auch abseits der großen Verleihung werden viele Emmys verliehen, auch an kleine Lokalsender gibt es manchmal, wenn jemand da besonders was Gutes gemacht hat, dann kriegen die auch manchmal einen Emmy verliehen und sowas. Techniker kriegen Emmys zum Teil, also das ist hauen die wirklich raus, die Dinger.
Ist so ein Wegwerfpreis eigentlich so, ne? So, ach, einen coolen Emmy.
Ist ja immerhin kein Grammy.
Hier ist der Champagner, den Sie bestellt haben, Mr. Simpson.
Oh, danke. Hier.
Wow, eine echte Auszeichnung. Ach Quatsch, bloß ein Grammy.
Hey, was fällt Ihnen ein, Ihren Müll hier runterzuwerfen?
Aber was es da zu erwähnen gibt, ist, dass auch da wieder Bill Lawrence natürlich auftauchte. Der hat eine neue Serie entwickelt. Shrinking heißt die. Auch natürlich wieder mit seiner Frau Krista Miller als Darstellerin und Harrison Ford als Darsteller. Wir kennen ihn als Indiana Jones. Und Jason Segel oder Segel oder wie auch immer, der, ich weiß gar nicht, wie heißt der in How I Met Your Mother?
Marshall Erickson,
genau. In der, wie gesagt, von Bill Lawrence erfundenen Serie Shrinking. Die sind nominiert worden, haben allerdings nicht gewonnen, aber waren immerhin nominiert. Gewonnen hat aber auch, wir haben ihn in der vorletzten Folge erwähnt, der Bruder von Macaulay Culkin, Kieran Culkin, hat eine, wir springen von Höchstchen auf Stöckchen.
Ich liebe das.
Der hat für Succession einen Preis gewonnen.
Eine Riesen-Hit-Serie. Ich habe sie leider noch nicht geguckt, aber die ist hier wahnsinnig erfolgreich gewesen. Ist, glaube ich, inzwischen rum. Ich meine, da war jetzt irgendwie letztes Jahr kam die finale Staffel, glaube ich. Soll aber richtig, richtig, richtig gut sein. Habe ich noch nicht geguckt.
Das hat mich ehrlich gesagt nicht ganz so gereizt, aber vielleicht bin ich einfach noch nicht informiert genug. Was ich aber tatsächlich cool fand, so von Trailern und Ausschnitten, wo ich mich mal reingeguckt habe, ist tatsächlich die Shrinking-Serie von Bill Lawrence. Bin ich durchaus gewillt, mal reinzugucken, zumal da, wie gesagt, auch Harrison Ford mitspielt, Krista Miller, Zach Braff führt Regie in ein paar Folgen.
Die alte Scrubs-Mischpoke.
So ist es, genau.
Nee, aber habe ich auch viel Gutes drüber gehört, also über Shrinking soll sehr, sehr gut sein auch. Ist, glaube ich, bei Apple TV Plus, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Ja gut, oder? Das kriegt man ja nach und nach wahrscheinlich überall. Und es geht auch um einen Herren von Jason Segel gespielt, der seine Frau verloren hat, in Depressionen fällt und halt wieder zurückkommt. Also auch die Story ist durchaus sehenswert, glaube ich.
Ja, und es, glaube ich, auch spielt auch damit, dass er selber, also Shrink ist ja das Wort für, oder ist ja so ein Wort, das Leute hier benutzen für einen Psychiater oder einen Psychologen. Und er ist ja, glaube ich, selber Psychologe und geht dann zum Psychologen oder irgendwie so. Das ist, glaube ich, der Kern der Serie. Ne? Ja.
Fand ich spannend.
Wir verlinken mal einen Trailer in den Shownotes, dann könnt ihr euch die Serie angucken.
So machen wir das. Um aber von der letzten Podcast-Folge auf die heutige zu kommen. Wir haben es so gemacht, dass du mir Quizze gestellt hast.
Und du hast dich gut geschlagen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie war es am Ende? 7 von 10 oder so?
Wieso, ja, genau.
Naja, ging. Ich möchte mich revanchieren, jetzt habe ich ein Quiz für dich und ich bin sehr gespannt, ob du damit was anfangen kannst. Ich spiele erst ein Geräusch und bin gespannt, ob du das kennst. Warte, ich mach nochmal.
Das klingt wie eine Murmel, die auf über eine Gitarre rollt.
Wahrscheinlich ist es auch genauso entstanden. Ich weiß es nicht.
Klavierseiten oder so Flügelseiten. Sagt mir aber so erstmal nichts, ne?
Eine deutsche Kinderserie. Ich spiele das Intro an, dann ist es klar. Ja, der Pumuckl.
Ja, Pumuckl.
Hast du den Pumuckl geguckt?
Ganz wenig. Weil ich weiß noch, wie es aussah. Und der Pumuckl wird ja, glaube ich, auch gesprochen von Hans Klarin, inzwischen auch schon längst verstorben. Und sein Meister Eder, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber ich hab sie vor Augen, aber ich hab's nie richtig geguckt, glaube ich, sondern immer nur, wenn es mal lief, mal so irgendwie kurz gesehen und dann weggeschaltet. War nicht so für mich. Hast du es geguckt?
Ja, geguckt. Es lief ja dann immer mal im Tigerentenclub und solche Geschichten. Insofern, da habe ich schon Erinnerungen dran. Und dieses Geräusch, was wir vorhin gehört haben, ist das Geräusch, wenn der Pumuckl sich unsichtbar macht. Dann ist er dieses Und umgekehrt wird es halt abgespielt, wenn er wieder sichtbar wird. Das ist ja der Clou dieses Koboldes, der halt für Menschen eigentlich nicht sichtbar ist, außer für den Meister Eder. Weil der Pumuckl in der ersten Pumuckl-Folge von damals halt am Leim kleben geblieben ist in der Schreinerei vom Meister Eder und deswegen vom Meister Eder gesehen werden konnte. Aber nur von ihm. Und für Tiere ist er auch sichtbar. Aber für andere Menschen halt nicht.
Witzige Geschichte. Und dann ist das wie so ein, er ist ja so ein bisschen ein Schabernack-Kobold. Ne? Ist kein Heinzelmännchen, was Meister Eder bei seiner Arbeit hilft, sondern er macht da irgendwie Ärger in der Schreinerei?
Ja, Ärger, es ist so Necken. Also er spielt den Leuten, die ihn nicht sehen, dann immer Streiche und für den Herrn Eder ist das natürlich lästig. Genau, so ist im Grunde die Geschichte. Die haben tatsächlich von 1982 bis 1988 zwei Staffeln in 52 Folgen produziert. Also waren durchaus bekannt und hatten vorher auch Hörspielserien, alles vom Bayerischen Rundfunk, damals alles öffentlich-rechtlich. Und warum ich das einspiele, hat tatsächlich einen aktuellen Anlass, denn 2022 sind neue Geschichten vom Pumuckl gedreht worden, 13 Folgen bisher, die jetzt im Dezember letzten Jahres 2023 bei RTL ausgestrahlt wurden, die 13 Folgen.
Bei RTL? Das ist ja interessant, was für ein komischer Wandel.
Ja, tatsächlich. Und scheinbar gibt es da irgendwie auch einen Markt. Also das kam ganz gut an. Es ist aber auch gut gemacht. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Es ist jetzt so, das ist die gleiche Schreinerei. Und der Neffe des Meister Eders ist sozusagen der Hauptdarsteller und übernimmt die alte Schreinerei und trifft wieder auf Pumuckl, der wieder am Leimtopf kleben geblieben ist. Der Kreis schließt sich und im Hintergrund ist auch ein Bild von dem alten Meister Eder auch mal drin. Also ist ganz nett gemacht, aber storymäßig natürlich die alte Linie aufgenommen.
Aber krass, ich hätte nicht erwartet, dass RTL 2023 eine Kinderserie produziert. Das ist interessant für deren Portfolio. Aber sie haben sich ja, glaube ich, 2023 ein bisschen anders positioniert. Ne? Haben jetzt auch eine höhere Nachrichtenkompetenz wollen sie ausstrahlen, glaube ich, mit ihren weniger sensationellen Nachrichtensendungen, die sie haben, haben wir, glaube ich, auch Jan Hofer gekauft. Ja, genau. Also insofern versuchen sie sich, glaube ich, gerade ein bisschen anders zu positionieren als der Trash-Sender, der sie früher immer waren.
Ja, wobei sie haben auch Trash eingekauft, denn Schläferz wird es ja ab diesem Jahr auch bei RTL geben.
Das stimmt, ja. Das ist wahr. Aber versteckt bei Nitro, glaube ich. Das läuft ja irgendwo im Nebenprogramm auf einem kleinen Digital-Spartensender. So. Es ist ja nicht auf dem großen RTL.
Naja, gut, aber ja, RTL ist RTL.
Und sie machen ja auch weiterhin den Dschungel, der läuft ja, glaube ich, gerade bei euch.
Ist das RTL?
Ja, einen anderen Podcast sein, gehört, ja. Läuft, glaube ich, wieder sehr erfolgreich und alle reden über Heinz Hönig, der
mittlerweile aber rausgeflogen ist, ne? Ja. Irgendwie aus Gesundheitsgründen.
Ich verfolge das nicht. Kriegt das nur aus Podcasts mit, keine Ahnung. Ist alles verbunden. Wir haben den Podcast ja schon mal besprochen. Das ist Kalk und Welk und der Kalkofe ist ja offenbar großer Dschungelfan und guckt das mit einem gewissen Vergnügen jedes Mal. Und spricht da dann auch drüber, twittert, glaube ich, auch dazu live und so, ist da irgendwie immer sehr dabei. Und der Welke findet es leider irgendwie nicht so richtig gut.
Verständlicherweise.
Ja, total.
Das gibt es ja auch schon seit 20 Jahren irgendwie, ne?
Also total. Ewig lange, ja. Früher mit Dirk Bach und so, ne? Als Dirk Bach noch lebt, hat er das ja moderiert. Jetzt macht das dieser unangenehme, Daniel, macht ihr das überhaupt noch? Ich habe das letzte Mal eine Folge gesehen vor 5 Jahren oder sowas.
Ich weiß es nicht, aber der macht zum Beispiel auch Lego Masters und das macht er cool.
Ja.
Sehr coole.
Auch ein Format von hier. Das macht hier Will Arnett, der Schauspieler.
Ah, okay. Aber das ist tatsächlich eine witzige Serie. Ich bin überrascht, dass die so gut läuft und auch freitagsabends bei 2015 immer noch läuft.
Das ist ja beeindruckend zu sehen, ne? Also ich meine, das ist schon cool, wenn du jemanden siehst, der so schnell sowas Cooles aus Lego bauen kann.
Ja, und die sind unglaublich kreativ. Die bauen aus Teilen, wo du denkst, ja, das kann ich nur dafür oder dafür verwenden. Nein, die machen da ganz andere Dinge raus. Da kann ich mir wirklich noch einiges abgucken. Ich war lustigerweise vor wenigen Stunden noch hier in Hamburg im Lego-Laden. Also nicht im Original-Lego-Laden, sondern im
Klemmbausteinladen, meinst du?
Ja, so ungefähr, die halt aber auch nur Lego haben, aber wo man auch durch die Kisten wühlen kann und hast du nicht gesehen.
Ah, Traum. Cool. Der heißt Steinzeit. Guter Name.
Ja, witzig.
Shoutout hier an Steinzeit Hamburg.
Sehr gut. Wirklich wahr. Der Laden war sehr voll und der Altersdurchschnitt war so bummelig bei 40. Also für Kinder ist das, naja,
egal. Keine Überraschung.
Apropos Kinder, es gibt ein Spiel, was ich als Kind tatsächlich gespielt habe und du auch. Und du hast es vorhin im Opener, glaube ich, auch angespielt. Erzähl, was war das?
Ja, wir können ja vielleicht mal lustigerweise eine Musik einspielen aus dem Spiel. Man hat es vorhin schon ganz kurz gehört im Intro. Und zwar das Stück, ich gucke gerade unser Dokument hier, ich habe den Namen nämlich tatsächlich ein bisschen vergessen. Was es heißt, Korobeiniki, sein russisches Volkslied, besser bekannt als diese Melodie. Kennt jeder, hat jeder schon mal gehört und haben wahrscheinlich jetzt alle für den Rest des Tages im Kopf und auf Dauerschleife laufen als Ohrwurm. Es ist das Stück Korobeinika von Tetris. Also es ist, heute würde man sagen, es ist das Tetris-Theme passt, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist. Es gibt ja noch mehr Musik im Original Tetris. Wir hören das hier aus der Gameboy-Version, die ich rauf und runter gespielt habe als Kind und in meiner Familie auch rauf und runter gespielt wurde. Und da gibt es noch mehr Musik in Tetris, nämlich noch Musik B. Ja, auch so einen russischen Touch. Also das ganze Spiel ist ja auch, wir können gleich ein bisschen über die Hintergrundgeschichte reden, aber das Spiel kommt ja aus Russland oder aus der Sowjetunion damals, aus den 80ern entstanden. Es ist ja im Westen auch sehr, sehr mit russischem Touch vermarktet worden, Tetris, damals, als es auf dem NES erschienen ist, 1984, glaube ich. Und hat auf dem Hauptbildschirm, wenn du das Spiel startest, tatsächlich die Zwiebeltürme von der Basilius-Kathedrale am Roten Platz in Moskau. Und bezieht sich überall auf Russland mit ganz vielen Sachen und auch in vielen Versionen danach, die Gameboy-Version, hat auch die Kathedrale auf dem Startbildschirm.
Wobei ich das tatsächlich nie in Zusammenhang gebracht habe. Also diese Verbindung habe ich so nie gehabt, aber das ist total spannend.
Ja, also und es kommt ja aus der Geschichte des Spiels, können wir vielleicht kurz drüber sprechen. Es gab auch letztes Jahr einen Film, der so mittel gewesen sein soll, ich wollte mir den noch angucken, mit Taron Egerton, der den Geschäftsmann spielt, der Tetris dann in den Westen brachte. Das ist eine ganz abgefahrene Geschichte von dem Alexei Pajitnov, der sich das ausgedacht hat in Russland. Der war, glaube ich, Professor für Computerwissenschaften damals, relativ früh schon. Und hat halt dieses Spiel programmiert in seiner Freizeit als Spaßprojekt. Und es ist unter seinen Studenten und in seinem Umfeld so gut angekommen, und ich glaube auch auf Computermessen in der Sowjetunion damals so gut angekommen, dass jemand aus dem Westen, ein, ich glaube, britischer Spieleverkäufer, Händler, da aufmerksam drauf wurde und das dann über an der Grenze sozusagen vorbeigeschmuggelt hat aus Russland raus, weil die Sowjetunion wollte das eigentlich nicht, dass solche Produkte das Land verlassen und woanders produziert werden. Die wollten natürlich die Produkte behalten und so für ihre eigene Wirtschaft. Und die haben das dann rausgeschmuggelt aus dem Land und das so dann in den Westen gebracht. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Kann man, wie gesagt, diesen Film sich angucken oder ich glaube, es gibt auch Dokumentationen dazu. Und ich glaube, Wikipedia hat es natürlich auch und so. Ganz tolle Geschichte auf jeden Fall, genau.
Das ist spannend, dass das so von den Osten in den Westen und überhaupt eine geile Geschichte. Also du hast es als Kind ja viel gespielt. Hast du es durchgespielt? Gab es diesen Fall?
Nee. Als kleine Geschichte, Nostalgie-Geschichte aus meiner Familie. Wir hatten damals noch den großen grauen Gameboy, den habe ich leider nicht mehr her. Ich habe jetzt hier nur meinen Gameboy Color gefunden. Und der lag bei uns immer im Badezimmer. Und das war immer das, wenn jemand für ein bisschen länger im Bad verschwunden ist, dann wurde Tetris gespielt. Und es kam öfter mal vor, dass meine Eltern dann rausrannten aus dem Badezimmer und dann irgendwie so, ha, ich hab da einen Highscore geschlagen! Und so, also untereinander, das war immer sehr lustig. Aber so habe ich halt, wenn dann immer nur so 20 Minuten gespielt oder sowas und nie so lange, dass ich es durchgespielt hätte. Es ist ja auch nur so halb durchspielbar. Das hat man jetzt kürzlich gesehen, vielleicht ist es auch der aktuelle Aufhänger, weswegen wir auf, über Tetris sprechen wollen. Denn es, das Spiel hat zwar sowas wie ein Endscreen, es hat aber auch ein Ende, bei dem es dann einfach nicht mehr weitergeht. Also Tetris ist eigentlich, jeder, der es gespielt hat, der weiß, das ist eigentlich fast ein endloses Spiel. Du kannst immer, die Steine fallen immer weiter, du kannst immer weiter rein abbauen. Eigentlich gibt es kein Ende und es geht nur darum, mehr Punkte zu kriegen. Es gibt aber, wie das bei so Spielen immer so ist, irgendwo ein Ende der Möglichkeiten des Spiels, Punkte zu zählen. Irgendwann ist die Datenbank voll oder der Wert vollgeschrieben.
Der Counter kann einfach nur zahlen bis 9999, und so weiter.
Genau, halt, irgendwann ist der Wert halt vollgeschrieben. Und das hat man jetzt vor kurzer Zeit gesehen, vielleicht haben es ein paar von euch mitgekriegt in den Nachrichten und so. Ein 13-jähriger Junge aus den USA hat es geschafft, das Spiel Tetris als allererster Mensch bis zu diesem Punkt zu spielen. Das hat vorher noch niemand tatsächlich, also händisch geschafft. Das haben Bots spielen können oder mit Hacks und sowas konnte man das so bis dahin spielen, dass das Tetris dann an sein Ende kam. Aber dieser Junge hat es halt einfach nur mit harter Arbeit und viel Geduld und Spielzeit geschafft, Tetris zu Ende zu spielen. Das ist wirklich beeindruckend. Also wirklich beeindruckend, muss ich als jemand, der selber spielt, sagen, das ist, also, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist wirklich beeindruckend.
13 auch wenn Jahre das, Training.
Ja, also wahrscheinlich, genau. Von klein auf direkt der Gameboy in der Wiege, sozusagen.
Ja, die Hausaufgaben fertig und dann zack an Gameboy.
Gut, so war ich früher auch, ehrlich gesagt, aber leider mit meiner roten Edition von Tetris. Ne? Und nicht, naja, egal. Aber es fanden nicht alle so beeindruckend, so wie es aussieht, leider. Denn es gibt einen schönen Clip von einer Nachrichtensprecherin, die über diesen Vorfall berichtet, über das Geschehen. Und die zeigen dann auch einen Clip von dem Jungen. Und die Nachrichtensprecherin ist dann hinterher vom Internet ein bisschen zusammengestempelt worden, weil sie wortwörtlich sagt, Tetris durchzuspielen ist kein Lebensziel. Der Junge soll gefälligst mal wieder rausgehen und was Anständiges machen. Und das ist natürlich ein bisschen sehr albern, das so zu sagen. Weil es ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, dass er das geschafft hat, ganz im Ernst.
Es ist eine Sensation, die ging durchaus um die Welt, gerade weil Tetris uralt ist und es trotzdem noch nie zu diesem Fall kam. Das ist ja im Grunde das Faszinierende. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese Nachrichtensprecherin durchaus verstehen.
Ja, ich sag mal so, man kann sich von guten Fähigkeiten in Tetris vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Karriere kaufen oder aufbauen. Er wird jetzt nicht sozusagen das in seinen Lebenslauf schreiben, dass er das geschafft hat, nehme ich jetzt mal an. Aber das ist ja also trotzdem so als Ziel, das zu schaffen und das dann durchzuziehen. Respekt. Also da mein Dry January Ziel war, hat nicht so lange gehalten. Sagen wir mal so.
Ja gut, das ist, ich glaube, also klar, er hat es drauf angelegt, aber dass es dann am Ende wirklich passiert, das hat er selber anscheinend nicht vermutet. Man sieht es, wir verlinken das Video auf jeden Fall. Es gibt ja Videos, wie, also er hat sich dabei gefilmt, wie er es geschafft hat. Und die Reaktion von sich selbst, wie er es geschafft hat, es zeigt auch einfach, wie unglaublich dieser Erfolg ihm schien und auch generell zu sein scheint.
Man kann schon verstehen, warum die Nachrichtensprecherin, das ist ja dann auch, ich sage mal, wahrscheinlich eine aus einer anderen Generation, sieht so aus, als wäre sie jetzt nicht 13, sondern vielleicht eher so in den späten 40ern oder sowas. Die ist vielleicht auch nicht mit Videospielen aufgewachsen, hat womöglich Tetris noch nie gespielt, weiß der Geier. Kann ich verstehen, dass man das dann nicht so nachvollziehen kann, aber ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Wenn Leute so gut Videospiele spielen können und also auch mit so einem Durchhaltevermögen Spiele spielen, mich beeindruckt das sehr, was die perfekte Brücke ist zu einem Event, an dem ich teilgenommen habe,
ich wollte es aufgreifen, aber nein, du hast ihn selbst verwandelt. Großartig.
Ich bin selber die Rampe gebaut und bin drüber gelaufen. Fantastisch. Nee, weil von wegen Leute, die gut Videospiele spielen, wir waren kürzlich, also ich mit meiner Frau, oder meine Frau und ich, muss man ja sagen, wir waren in Pittsburgh, was gute 4 Stunden Autofahrt von uns entfernt ist, weil da Awesome Games dann Quick stattgefunden hat. Das ist eine Veranstaltung, die Prevent Cancer Foundation begünstigt, also die Geld für die einsammelt, ist für einen guten Zweck. Und es ist eine Veranstaltung, bei der eine Woche lang 24 Stunden am Tag Leute Videospiele speedrunnen. Weißt du ungefähr Speedrunning, was da so abgeht?
Denn ich gucke auch das ein oder andere Speedrun, wenn ich selbst bei irgendwelchen Spielen nicht weiterkomme. Hm. Dann gucke ich einen Speedrun, so eine Art How-To, also wie beende ich diese Mission denn überhaupt, um dann zu merken, okay, so schaffst du es auf gar keinen Fall, aber du kannst den und den Tipp zum Beispiel mitnehmen.
Ja, stimmt, ja, genau.
Also da werden Missionen, die man sonst, wofür man 1,5 Stunden braucht, schaffen die dann halt in 12 Minuten oder weniger. Ja, ist ein Ziel, es fordert aber auch Training, Übung und es gibt ja auch professionelle Spieler Richtung E-Sport. Hat das da Einfluss?
Das ist, glaube ich, zwei sehr verschiedene Kategorien von Spiel und Spielern. So. Also die sind ja meistens auch Teamspiele. Also das ist ja, ne, die großen E-Sport-Titel aktuell sind Overwatch 2, wobei das, glaube ich, ein bisschen im Abstieg ist. Counter-Strike ist bis heute ein riesen E-Sport-Titel. Mhm. Mittlerweile ist es ja Counter-Strike 2, warum auch immer.
FIFA?
FIFA ist ein großer E-Sport-Titel, genau. Also es sind eigentlich immer Teams. So, es ist wie eine Fußballmannschaft, wie eine Basketballmannschaft oder so, bei so E-Sport-Geschichten.
Aber das schränkt es ja nicht ein, das auch ziemlich schnell zu spielen. Also Speedruns dann am Ende zu machen.
Ja, wobei darum geht es ja da nicht. Du willst ja nicht, also die beim, wenn du dir jetzt Counter-Strike zum Beispiel anschaust, ne, wenn die Teams da aufeinandertreffen in E-Sports, in der ESL oder wo auch immer, dann geht es ja wirklich nur darum, besser zu sein als dein Gegner und den Gegner halt zu besiegen. Also ist ja dann Deathmatch oder bei Counter-Strike geht es darum, die Bombe zu entschärfen oder was auch immer. Und beim Speedrun geht es ja darum, ans Ende des Spiels zu kommen. Ne? Das ist beim E-Sport ja gar kein Thema. Die Spiele haben ja meistens gar keine Enden, sondern es sind ja einfach nur, es ist wie ein Fußballspiel.
Ne? Stimmt.
Geht dann 90 Minuten und dann ist am Ende vorbei, aber das Spiel ist nicht durchgespielt. So.
Ja, es gibt ein vordefiniertes Ziel und das gilt es dann zu erreichen. So. Ja, okay.
Genau, ja, oder einfach eine Zeit, die abläuft, ne, wie beim Fußball auch. Wenn die 90 Minuten rum sind, dann ist halt rum das Spiel. Und wer dann gewonnen hat, hat gewonnen. So. Und beim Speedrun geht es ja wirklich darum, möglichst schnell durch das Spiel durchzukommen. Also das Spiel sozusagen von A bis Z, von vorn bis hinten durchzuspielen. Zum Teil, je nach Kategorie des Speedruns, können wir recht drüber sprechen, musst du auch nicht bis zum Ende des Spiels kommen oder musst nicht alles machen. So. Es gibt ja Speedruns, die sind dann so 100% Runs, wo du jede einzelne Sache, die du machen kannst im Spiel, auch machen musst. Und dann gibt es aber eben auch Speedruns, die heißen dann Any Percent. Das ist einfach nur, also du musst es nur schaffen, dass am Ende die Credits laufen. Das ist alles, was geschafft werden muss, genau. Und dann kannst du den Weg dahin dir so bauen, wie du den machen willst. Es gibt da natürlich Strategien, die sich entwickeln, ne? Also gerade bei Spielen, die schon ganz lange gerunnt werden. Also Klassiker wäre zum Beispiel Doom. Das war so der Startschuss für die Speedrun-Szene, Doom 1993. Weil das erste Spiel war, das selber aufzeichnen konnte, was du spielst. So als Demo-File nannte sich das damals. Das waren nur Daten und die konntest du dann in dein Doom laden und da wieder abfahren und dann dem Run zugucken sozusagen. Damit hat das angefangen. Das war das erste Mal, dass die Leute so Speedruns austauschen konnten. Oder sie haben sie halt, keine Ahnung, auf dem Super Nintendo mit einem Videorekorder aufgenommen oder so.
Also, ihr wart jetzt bei Awesome Games dann Quick. Was macht ein Awesome Game aus?
Das ist letztlich nur der Name der Veranstaltung. Ach so, also die Organisation heißt Games Done Quick und die machen halt mehrere Veranstaltungen im Jahr. Also es gibt Awesome Games Done Quick, es gibt Summer Games Done Quick im Sommer logischerweise und im Herbst heißt es, glaube ich, auch Awesome Games Done Quick und im Winter, die Winterversion waren wir jetzt ja gerade. Also das ist letztlich nur der Name der Veranstaltung, Awesome Games Done Quick, und es ist halt aber einfach nur awesome zu sehen. So, also es sind schon coole Spiele, witzige Spiele, zum Teil auch völlig obskure Spiele, von denen du noch nie gehört hast und die dann halt aber awesome durchgespielt werden von den Leuten vor Ort. Genau, und es ist praktisch jede Kategorie erlaubt. Viele Leute machen auch ihre eigenen Kategorien. Ich habe einen kleinen Clip zusammengeschnippelt von der Veranstaltung. Können wir mal mit reingucken. Und da sieht man zum Beispiel ganz am Ende den Mario 64 Drum Percent Run, den ich persönlich wahnsinnig witzig finde. Wir können mal kurz reinhören.
I will be beating Super Mario 64 completely today using only a drum set.
It is a constant struggle to keep up that pace.
Wait, Bowser?
How's this been going? And one more.
One more in front of us.
Oh!
Too far to the right.
I'll say this, Bowser's got mad hops.
All right. That's it. Yeah.
And let's out of here.
Also um das zusammenzufassen, der hat ein E-Drum-Kit. Musiker werden es kennen, ne? Ein Drumset, was halt kein echtes Schlagzeug ist, sondern halt nur Trigger hat. Und das verbunden über, ich nehme an, MIDI mit dem N64. Und steuert dann mit den einzelnen Triggern, die er auf seinem Schlagzeug hat, steuert er dann Mario im Spiel und macht den letzten halt keine Ahnung. Die Snare lässt ihn springen und die Bassdrum lässt ihn einen Backflip machen und mit der Hi-Hat läuft er vorwärts oder sowas. Und spielt so dann Mario 64 tatsächlich von vorne bis hinten durch. Wir verlinken den ganzen Run in den Shownotes. Das war wirklich sehr, sehr witzig und sehr beeindruckend zu sehen.
Ich würde die ganze Zeit wahrscheinlich nur auf den Dingern rumprügeln, um irgendwie voranzukommen.
Ja. Ist auch insofern total geil, weil wenn du dann in der Halle sitzt und dem zuguckst, dann hörst du auch das Schlagzeug die ganze Zeit. Ne? Stream hört man es, glaube ich, nicht so sehr, aber da hörst du ihn halt auch die ganze Zeit tak, tak, klicker, klacker, klicker, klack. Überall trommelt er rum und spielt da wie wild, ohne Rhythmus natürlich aus. Einfach nur, ne? Damit Mario sich bewegt. Das war schon extrem unterhaltsam. Und am Ende, als er das dann durch hatte und der Nachspann lief, hat er dann einfach nur Schlagzeug gespielt zu dem Lied, das im Nachspann lief. Und das Publikum fing an zu klatschen, hat dann geklatscht und sonst war sehr lustig.
Ja, ich finde, also man sieht auch in deinem sehr gut gelungenen, muss ich sagen, Zusammenschnitt auch diese ganze Situation, diese Halle, diese Szenerie. Da sind dann ja, wie viele Leute waren es? 400 Verrückte, die da einfach sitzen und Leuten beim Spielen zugucken. In so einer,
ja, irgendwie so, genau.
Ich nenne es mal Hotel-Lobby, war es nicht, in so einem Konferenzraum ja eigentlich, ne? Also so sehr gemütlich. Wenn ich so an Informatikerkongresse denke, da ist alles dunkel, alles leuchtet irgendwie bunt oder so. So war das ja gar nicht da.
Ach, das war ganz nett. Ich muss zugeben, ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, ehrlich gesagt. Also zum Hintergrund, die Veranstaltung war in einem Hotel in Pittsburgh und die Bühne, wo das dann alles stattfand, die Produktion letztlich, das alles stand in einem der Ballsäle, die da in Hotels hier haben, so ein Veranstaltungsraum halt. Und ich hatte so ein bisschen erwartet, dass da drumrum, wie das so ist, ich dachte so, also ich war auf der Gamescom in Deutschland schon mal und so und habe mir so Messen angeguckt. Ich habe da erwartet, dass da drumrum dann irgendwie Merch-Stände sind. Und da ist dann irgendwie noch der Sponsor und verteilter Sachen hier. Und keine Ahnung, da passiert da irgendwie drumrum was und ist, keine Ahnung, was los. War überhaupt nicht der Fall. Man konnte keine Getränke kaufen, man konnte kein Essen kaufen da in der Veranstaltung. Es gab ein Café im Hotel, die da einen Kaffee gemacht haben, wo du den Kaffee ziehen konntest und so. Aber das eigentliche Restaurant im Hotel war tatsächlich sogar geschlossen für die Zeit. Und es war so insgesamt echt eine kleinere Veranstaltung, als ich erwartet hatte. So, ich dachte, es wäre größer, zumal, ich glaube, also wie du sagst, in der Halle waren, lass mich lügen, 400 Leute vielleicht oder so. Und im Stream haben zu besten Zeiten 80.000 Leute zugeguckt. Also ich habe irgendwie erwartet, dass von den 80.000 mehr Leute in der Halle sind dann am Ende bei der Veranstaltung, war aber nicht der Fall. Insofern war auch zum Teil, also waren zum Teil bei vielen Runs auch deutlich weniger Leute drin. Ne? Die Halle war dann immer voll bei den Runs, die besondere, also besonders beliebte Spiele zum Beispiel zeigen oder so. Also ein Run, auch abgefahren, war The Legend of Zelda Majora's Mask. Das haben sie als Relay gespielt, also als Staffel sozusagen. Das sind 5 Stunden Run. Also die sitzen da wirklich 5 Stunden am Stück, spielen das Spiel von vorn bis hinten durch und haben sich da währenddessen abgewechselt. Also so einmal die Stunde war dann so, alles klar, jetzt bin ich dran. Und dann haben sie bei der nächste so, haben die da 5 Stunden lang Zelda durchgespielt am Stück. Und ich glaube auch irgendwie mitten in der Nacht oder so, es fing abends um 10 oder was an und lief dann bis um 3 Uhr morgens total abgefahren. Und da war die Halle aber voll. Also bei Zelda ist die Halle dann jedes Mal voll gewesen. Da haben mehrere gespielt und es war immer was los. Genauso wie bei Mario beim Drum Percent Run. Das wollten auch alle sehen. Total abgefahren. Also es ist wirklich, wirklich krass. So.
Das ist ja crazy. Und ihr seid dann immer zwischen den, man konnte dann immer raus, rein, wie man wollte. Und ihr seid dann zum Essen nach Pittsburgh durch die Stadt gelaufen und habt euch noch ein bisschen die Stadt angeguckt.
Genau, ja. Also das Hotel, wo das stattfand, war wirklich mitten in Pittsburgh, also wirklich Downtown, mitten in der Stadt, was total cool war. Allerdings muss man dazu sagen, es war auch leider arsig kalt in Pittsburgh. Also es war, ich glaube, 10 unter 0 oder so zum Teil. Das war wirklich richtig, richtig kalt. So dass wir uns die Stadt nicht groß angeguckt haben. Es war auch nicht viel los. Es war eh halt irgendwie Scheißwetter, es hat die ganze Zeit geregnet oder geschneit. So dass wir wirklich dann nur, ich glaube, einmal sind wir raus zum Frühstücken, da war irgendwie so ein türkisches Café, wo wir dann gefrühstückt haben in der Nähe. War sehr, sehr lecker, war echt richtig gut. Muss man machen. Ein türkisches Restaurant zum Frühstücken ist fantastisch, wirklich, wirklich gut. Die kamen dann am Ende sogar noch, da ging mir das Herz auf, kamen dann, als wir irgendwie mit dem Frühstück durch waren und irgendwie noch einen Kaffee zu Ende trunken, kam die Bedienung und sagte so, wir haben gerade frisches Baklava, wollt ihr ganz frisches Baklava noch zusätzlich haben? Und ich so, ich nehme das ganze Tablett bitte.
Zucker pur, geil.
Ja, fantastisch, aber war wirklich toll. Aber jedenfalls, genau, so richtig viel von Pittsburgh gesehen haben wir dann aber trotzdem nicht, weil es einfach da das Wetter nicht hergab. Wir sind ein bisschen rumgefahren, wir sind noch, also die Familie meiner Frau oder die auf der Seite ihrer Mutter kommt aus Pittsburgh. Da haben wir uns so ein bisschen das Haus angeguckt, wo die gelebt haben, sind da vorbeigefahren und irgendwie eine Bäckerei haben wir uns angeschaut oder so eine Konditorei, die Marys Mutter empfohlen hatte, haben sehr leckeren Kuchen gegessen. Im Prinzip haben wir nur gegessen und im Hotel gesessen eigentlich und wir sind aber tatsächlich auch wirklich immer nur so alterniert zwischen, wir gehen jetzt mal ins Hotelzimmer hoch und gucken uns da die Runs an und haben auf dem Laptop dann irgendwie den Stream geguckt. Oder wir gehen erstmal wieder runter, sitzen ein bisschen in der Halle, gucken, was da live passiert. Also wir sind dann 90 Gegenspiel gegangen. Aber wir haben echt viele von den Runs geguckt, auch spät abends zum Teil. Wir hatten einmal den Plan, mal irgendwann mitten in der Nacht zu einem Run zu gehen, also aufzustehen um 3 Uhr morgens und mal runter in die Halle, um zu gucken, was da los ist.
Klar.
Ja, haben wir dann aber nicht gemacht, weil als wir dann den Wecker stellen wollten, war es dann so, ach, eigentlich reicht auch, wenn wir morgen um 9 Uhr wieder da sind, oder? Ja, reicht gut.
Ja, zumal man die wahrscheinlich alle noch bei YouTube nachgucken kann, wenn man das wollte. Und ja, ich meine, ihr guckt das ja zu Hause auch, ob dieses Veranstaltungsdings nun stattfindet oder nicht. Irgendwo bei Twitch läuft ja immer irgendwas.
Und ich bin auch ganz ehrlich, so im Nachhinein, also es war schon witzig, das mal zu sehen, und es war irgendwie auch cool, die Runner live zu sehen, und ein bisschen auch stand zwar mit allen im Fahrstuhl irgendwie und so, da hat dann jeder sein Badge um, also bei uns stand drauf Attendee, und bei den Runnern steht dann immer drauf Runner, so, und dann rennen die aber alle zusammen rum, das sind ja alles normale Leute. Und dann stehst du da irgendwie im Fahrstuhl mit denen, die eben noch, keine Ahnung, den Drum Percent dran gemacht haben oder sowas. Ein Typ ging, ich glaube, morgens mal zum Fahrstuhl, und da stand so ein Typ rum, er hatte eine Wii in der Hand, Nintendo Wii, diese weiße Konsole, mit Unterschriften drauf. Und ich gucke mir das an und denke so, das ist irgendwie cool. Wer hat denn da unterschrieben? Und er so, ich habe mir hier von ganz vielen Runnern die unterschreiben lassen, und ich gehe jetzt wieder rum und gucke, suche nach dem und dem und will mir das unterschreiben lassen und gucke, ob ich den finde und lasse das unterschreiben. Und dann rannte der weg mit seiner Konsole, dann haben wir dann irgendwie durch Zufall 2 Stunden später im Fahrstuhl nochmal getroffen, und er so, ich habe die Unterschrift! Und war total begeistert, und wir beide, ja, super cool, Mann. Das war echt irgendwie witzig.
Das ist ja geil. Das heißt, es gibt da schon so eine Szene. Also man kommt da mit den Leuten auch so in Kontakt total. Und bleibt dann in Kontakt? Nee.
Ja, ach, ich glaube schon, dass es, also wir jetzt nicht so, wir sind ja auch keine Runner und auch nicht so tief in der Speedrun-Szene drin. Wir sind interessiert, aber sind jetzt nicht bei Veranstaltungen dauernd dabei oder so. Aber man merkt schon, dass die sich alle kennen. Also gerade auch die auf der Bühne und so, die miteinander reden, geben dann auch ihre Shoutouts, kriegen dann zum Teil Donations rein. Dann wird irgendwie, es war dann, wenn du Geld spendest, kannst du eine Nachricht dazu schreiben, und wenn du Glück hast, wird die vorgelesen. Mhm. Und ganz oft waren es dann halt so Nachrichten an die Runner von anderen Runnern, die dann sagen, ja, Mann, total geil, ich guck dir gerade zu, ist ja der Hammer. Und das ist schon, glaube ich, eine große Familie, ist so mein Eindruck. Die kennen sich alle und mögen sich alle, was echt ganz cool ist.
Und du bist jetzt Teil dieser Familie, oder ihr seid Teil dieser Familie.
Wir sind jetzt mittendrin, ja, genau. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir das Thema abschließen, weil ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht erzählen. Nur für euch Interessierte da draußen, die, und du vielleicht ja auch, als Programmierer selber, die haben in ihrem Livestream, wenn man sich das anguckt, man kann das auch sehen, wenn man die Runs sich anschaut, die jetzt bei YouTube stehen, zum Teil sieht man die Dinger, die haben diese Pausenfüller, die, also es gibt dann immer, ne, wenn gerade kein Run ist, wenn sie zwischen 2 Runs sind oder so, kommt dann so ein Pausenfüller-Bildschirm, und da steht dann, wie viel sie jetzt gerade schon an Spenden gesammelt haben, was als nächstes kommt, der Sendeplan und so, was jetzt die nächsten Runs sind. Und aber auch oben links in der Ecke immer so ein kleiner Kasten, wo Szenen aus Spielen, aus bekannten Spielen nachgestellt sind. Das sind so kleine Pausenfüller, die dann einfach live in der Spielwelt den Stand der Spenden zeigen, und die sind Open Source, die werden von Fans gemacht. Also die GDQ selber, sondern es werden halt Fans, können die einreichen. Und da gibt es einen Link, den können wir in den Shownotes verlinken, falls ihr Bock auf sowas habt, weil das, glaube ich, echt ein witziges Projekt sein kann, so eine Kleinigkeit zu programmieren. Ich weiß nicht, in was für Programmiersprachen das läuft, wie genau das System funktioniert, kenne ich mich zu wenig mit aus.
Ja, kennst du eine, kennst du alle.
Ja, so.
Ja, Awesome Games Done Quick in Pittsburgh.
Ja,
das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich geilen Veranstaltungen.
Viele, viele coole Leute, viele, viele coole Spiele. Und ganz ehrlich, also ganz viele Spiele auch aus meiner Kindheit, die ich dann irgendwie, wo ich immer denke, das ist, also, Wiedersehen macht Freude bei solchen Spielen, ist toll.
Ah, der König der Überleitung. So geil. Ich wollte eigentlich noch sagen, für euch war es ja auch Urlaub, insofern hattet ihr sicherlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber gehen wir auf Wiedersehen macht Freude. Besser vom Wandeln kann ich das gar nicht. Wiedersehen macht Freude. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ende des Jahres 2023 hat das ZDF eine Show wieder neu erfunden oder überhaupt erfunden. Nein, diese Show gab es schon. Die heißt Wiedersehen macht Freude. Gab es vor Jahren, 20 Jahren mal irgendwann. Jetzt aber mit unseren, wir kennen sie aus den anderen Podcasts vorher, Welke und Pastewka. Also sowohl Olli Welke als auch Bastian Pastewka tauchen bei uns ja gefühlt in jeder Folge auf, zu Recht. Und die beiden haben jetzt Wiedersehen macht Freude gemacht. Bisher gibt es 2 Folgen beim ZDF. Das ist eine Show, in der es eigentlich darum geht, alte, tolle Momente aus 60 Jahren Fernsehgeschichte oder noch länger aufzugreifen. Sachen, die man...
ZDF-Geschichte, glaube ich, sogar, ne?
Das sind, ja, nicht alles ZDF, nicht nur ZDF. Es geht in, ist auch ARD und Deutsche Welle und wie sie alle heißen.
Ah, okay.
Die greifen da wirklich Sachen auf, wo du denkst, das kann so nicht über den Sender gelaufen sein. Das ist doch völlig, also heutzutage wird man sagen, auf gar keinen Fall senden wir sowas. Mhm. Aber die buddeln da Sachen aus, die sehr, sehr geil sind. Aber Ich habe zu kritisieren, sie haben unser Konzept geklaut. Mhm. Ich spiele kurz einen Ausschnitt ein, dann wisst ihr Bescheid.
Gleich mal zum Reinkommen. Hast du das, ich nenne es aus Spaß mal, Konzept der Sendung soweit verinnerlicht?
Sehr gut. Pass auf, ich glaube, was ich von diesem Konzept verstanden habe, ist das Folgende, meine Damen und Herren. So war es ja zumindest letzte Woche. Es gibt eine ganze Reihe von faszinierenden Ausschnitten aus 60 Jahren Fernsehen, vielleicht sogar darüber hinaus. Ein paar dieser Ausschnitte hat Herr Welke mitgebracht. Ich kenne sie nicht. Ein paar dieser Ausschnitte habe ich mitgebracht. Herr Welke kennt sie nicht.
Das kommt uns doch sehr bekannt vor hier im Jodcast, würde ich sagen, oder?
Das klingt wirklich, als wäre das bei uns abgekupfert. Ich würde sowieso sagen, ich habe mir diese erste Folge auch angeschaut. Ich hatte eh irgendwie das Gefühl, das wirkte auf mich wie so ein Podcast eigentlich. Das war echt nur so, wir setzen die beiden jetzt mal auf die Bühne und dann reden die eine halbe Stunde. Und dann ist eigentlich auch rum.
Genau. Es
fühlte sich wirklich einfach wie ein Laber-Podcast mit Bild, was wir hier machen.
Also mehr geklaut geht ja gar nicht. Die haben auch immer einen Gast dabei. Jetzt in der ersten Folge war es Thorsten Sträter, der auch wunderbar funktioniert. In der zweiten Folge war es dann das Wunder im Polunder.
Olaf Schubert.
Olaf Schubert, vielen Dank. Und die bringen dann auch natürlich nochmal Ausschnitte aus ihrer Fernsehkindheit mit. Und tatsächlich muss ich sagen, ich kannte keinen einzigen dieser Ausschnitte oder nur die allerwenigsten. Die Sendung funktioniert aber trotzdem auch für mich, weil die das einfach super unterhaltend machen, weil die Ausschnitte einfach so skurril sind, dass du die einfach auch sehen willst, dass es großartig ist. Und die beiden als Moderatoren, du könntest sie auch eine Dreiviertelstunde vor eine weiße Wand setzen und das würde wunderbar funktionieren.
Völlig richtig, ja. Wir hatten das ja schon in unserer Podcast-Folge besprochen, dass die einfach gut zusammen funktionieren. Also Bastian Pastewka war ja auch zu Gast bei Kalk und Welk im Podcast. Die sind halt einfach, die klicken, funktionieren super miteinander. Das geht irgendwie alles. Haben ja auch Filme zusammen gedreht, ne? Die Wichser-Filme.
Stimmt.
Da sind sie ja alle drin. Also die sind einfach, die funktionieren zusammen. Und der Sträter, so über alle Zweifel erhaben.
Absolute Vollblut-Entertainer, muss man sagen.
Ja.
Und Fernsehnerds, das sagen sie ja über sich selber und Bastian Pastewka beweist es ja auch jedes Mal wieder. Die haben einen Ausschnitt, den muss ich auch unbedingt zeigen. Wir haben es im Drei-Fragezeichen-Podcast, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Bastian Pastewka ja auch immer alles kennt. Und die haben einen Ausschnitt ausgegraben von 1900 irgendwas, wo Bastian Pastewka bei Wetten, das war. Er hat eine Nebenwette gemacht, wo er alle drei Fragezeichen-Folgen der Reihe nach aufsagen sollte. Und natürlich war es für ihn ein Heimspiel. Wir gucken kurz rein und hören kurz rein.
Top. Die Wette gilt.
Läuft schon?
Achso, ja. Die drei.
Genau. Also, Nummer eins ist, ich sage jetzt immer die drei Fragezeichen und.
Richtig.
Und dann sage ich noch einen Titel. Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Der Phantomsee. Der Karpatenhund. Die schwarze Katze. Der Fluch des Rubins. Der sprechende Totenkopf. Der unheimliche Drache. Der grüne Geist. Die rätselhaften Bilder. Die flüsternde Mumie.
Geisterschloss. Gespensterschloss.
Na,
Gespensterschloss, du Idiot.
Gespensterschloss.
Seltsame Wecker. Der Superwahl.
Der Superwahl.
Der ist besonders beschissen.
Ja, genau.
Das habe ich damals schon gesagt.
Der heimliche Hehler.
Heimliche Hehler. Der unsichtbare Gegner. Die Perlenvögel. Ach, die Automarder.
Unsichtbare Gegner, die Perlenvögel und der Automarder.
Das Volk der Winde, der weinende Sarg, der verschwundene Preis, das Volk der Wikinger,
die Comic-Diebe.
Ich konnte es nur bis 40 damals. Ja. Heute kann ich es bis 41.
So, jetzt aber die Frage: Wie viele von denen könntest du einfach so aufzählen?
Ja, ich glaube, also ein Hoch auf Bastian Pastewka, der Mann muss ein eidetisches Gedächtnis haben, weil das über die Zeit und in der Tiefe und dass er es auch jetzt 23 Jahre später nochmal genauso aufsagt mit den gleichen Kommentaren, die er damals gesagt hat. Also das ist ja irre, aber auch witzig, wie sie es zusammen gegeneinander geschnitten haben früher damals.
Echt super. Aber es waren jetzt nur die ersten 40, ne? Es sind ja, mittlerweile sind es ja auch zwei, drei mehr geworden, oder? Wo sind wir jetzt mit der 45, 46?
Es sind, eine 5 ist hinten. Es ist ein Jubiläum. Es ist die 225. Und nicht nur ein Folgenjubiläum, also so mit zwei, ein Viertel Jahrhundert und so, sondern sie sind jetzt 45 Jahre sozusagen dabei, die drei Fragezeichen zu machen.
Das heißt, 1979 angefangen?
Genau, 78 kam die erste Folge raus. 78. Und Freitag vor einer Woche, wenn ihr das jetzt hört, kam die Jubiläumsfolge raus. Eine Folge mit Überlänge.
Oh, Überlänge heißt, warte, die sind sonst immer eine Drei-Fragezeichen-Folge, lass mich kurz meine Kindheit zurückerinnern, so 40, 45 Minuten sowas irgendwie, ne, auf Kassette.
Auf Kassette, genau, das ist das Stichwort. Die waren immer so gemacht, dass sie auf eine LP passten, also so bummelig um die 50 Minuten sozusagen als Länge hatten, damit es pressbar war. Mittlerweile ist es nicht mehr so wild, also die achten jetzt nicht mehr so auf diese Beschränkung. Die Folgen sind aktuell aber trotzdem immer noch so um die 50 Minuten, mal mehr, mal weniger. Die gibt es ja wieder sogar auf LP für manche Fans oder Nostalgiker oder wie auch immer.
Ja, und wie lange ist jetzt die Jubiläumsfolge?
Genau, ich mach's spannend, ne? Die jetzige Folge ist 2 Stunden 45 Minuten, also es sind sozusagen 3 LPs.
Krass. Und das ist aber, ist das eine lange Folge oder ist das dann sozusagen ein Mehrteiler? Also wenn eine normale Folge 45 Minuten ist, könnte man ja sagen, das sind dann, jetzt bin ich schlecht im Kopf rechnen, 5 Folgen hintereinander?
Ja, so ungefähr. Es wäre ein, wenn man es zeitlich cutten würde, wäre es ein Dreiteiler. Ich habe beim Hören aber auch nicht darauf geachtet, ob man tatsächlich nach 50 Minuten schneiden könnte. Manchmal machen sie es ja so, dass man Schnittmöglichkeiten hat, zum Beispiel Musik ausblendet, neue Musik einblendet oder so. Habe ich nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Bei der 100. Folge war es so, die Geisterinsel, glaube ich, Pirateninsel.
Gespensterschloss, Geisterinsel, haben alles.
Ja, das ist alles sehr mystisch bei den drei Fragezeichen. Da war es ein Dreiteiler tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die sogar noch als LP rauskam damals. Aber die jetzige neue Jubiläumsfolge ist eine lange Folge.
Okay. Und ist sie denn gut? Also ich meine, du hast sie schon gehört, nehme ich an, jetzt wo sie schon erschienen ist. Ja. Ist sie denn, lohnt sie sich? Sie 2,5 Stunden?
Ich will nicht spoilern, sie trägt 2,5 Stunden, wenn man sich darauf einlässt natürlich, aber gut, ich meine, die Hörer tun, glaube ich, genau das. Keiner denkt sich, komm, ich höre mal eben 20 Minuten. Nein, das funktioniert ja schon. Klar. Das funktioniert auch über die Länge, aber ich will nicht spoilern. Also es funktioniert, die Folge heißt Die drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Es geht nicht um einen Puppenmacher, aber das ist bei den drei Fragezeichen ja immer so, dass es selten um den Titel geht.
Was, gibt es da kein Gespensterschloss in der Folge mit dem Gespensterschloss? Das kann doch nicht sein.
Nee, das nicht.
Kein Gespenster drin?
Das nicht, aber es haben sie ja schon öfter gemacht zu Jubiläen, dass sie dann alte Folgen mit einbauen. In diesem Jubiläum haben sie alte Charaktere mit eingebaut, was ich ganz spannend fand.
Okay.
Da haben sie sozusagen die alten Gehilfen von Onkel Titus, also Kenneth und Patrick, haben sie sozusagen wieder rangekarrt und in diese Storys mit eingebaut. Das haben sie ganz cool gemacht. Also die sind auch teilweise mit als Hauptcharaktere dann in die Story mit eingebunden.
Und taucht Heike Dine Körting auch auf, unsere gute Freundin? Freundin des Podcasts, Heike Dine Körting?
Ja, wir hören sie ja ab und zu. Nee, wir hatten sie mal in einer damals Folge vor 8, 9, 10, 12, 14 Jahren, irgendwie sowas.
Und in unserer ersten Zurückkehrfolge ist ein kurzer Clip davon drin, falls ich das eben anhören möchte.
Das stimmt, genau.
In der ersten Folge der neuen,
des
neuen
J-Cast. Remember the J-Cast heißt die Folge, da ist, taucht sie auf. Nee, also, ehrlich gesagt, wenn, dann nur in irgendeiner Crowd irgendwo im Hintergrund. Ich habe sie halt so selber nicht rausgehört, aber natürlich Marianne Kehlau als Tante Mathilda ist natürlich mit dabei, klar.
Und taucht einfach nur, weil ich bin ja jetzt nicht also von uns beiden bist du der größere Drei-Fragezeichen-Kenner und Fan. Der einzige Name, den ich außerhalb der Standard-Drei-Fragezeichen, Justus, Jonas, Peter, Sean, Bob Andrews kenne, ist Skinny Norris. Spielt der noch eine Rolle?
Skinny Norris, es gibt ihn noch, aber nicht in dieser Folge. Also Skinny Norris ist ja auch, wohnt ja auch in Santa Monica, also in dem Nebenort von Rocky Beach. Das ist ja alles so Kalifornien rund um Los Angeles. Da
wo man leben
treibt
möchte,
er sein Unwesen. Das ist eine nette Ecke, ja. Wir zeigen bestimmt mal Bilder in der nächsten Folge. Aber nee, der ist in dieser Folge nicht mit dabei, weil er halt eher so da der Typ rund um Santa Monica ist. Wobei, er war auch schon mal in einer anderen Folge woanders mit dabei. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Nee, ja. 45 Jahre, drei Fragezeichen.
Ja, schon krass, echt viel Geschichte. Also ich erinnere mich, nur so als kurzen Rückblick, ich erinnere mich an meine Kindheit, wo ich aus unserer örtlichen Bücherei in dem kleinen Dörfchen Hambüren, aus dem ich komme, wo du ja auch schon mal zu Besuch warst, aus der Bücherei da zum einen die Kassetten ausgeliehen habe, die hatten wir zu verleihen, aber auch die Bücher. Hast du die Bücher früher auch gelesen oder hast du nur die Hörspiele gehört?
Ich war nie der große Leser früher und hat sich auch einfach nicht so gut angeboten, beim Lego-Bauen noch nebenbei ein Buch zu lesen. Das mit dem Hörspiel einfach besser.
Das macht Sinn, ja.
Bis heute übrigens, das funktioniert noch immer.
Ja, ist wie mit einem Podcast letzten Endes. So ein Podcast kann man genauso wie ein Hörspiel auch super bei allem dabei hören. Vielleicht haben die Hörer das ja auch gerade gemacht. Wer weiß, ob gerade aufgeräumt wurde, nebenbei Lego gebaut. Lasst uns gerne Kommentare da. Erzählt uns, was ihr nebenbei beim Hören macht. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich zum Beispiel höre meistens Podcasts beim Zocken, wen das interessiert.
Das kann ich ja gar nicht.
Echt nicht?
Also das kommt natürlich aufs Spiel an. So bei Cities Skylines oder so würde es funktionieren. Bei GTA, das klappt nicht.
Och, das geht schon. Oder was ich viel spiele, ich bin ja ein großer Fan von der Fallout-Serie. Fallout 76, so ein Online-Rollenspiel. Das mit Podcast auf den Ohren. Da geht die Zeit, verfliegt die Zeit wie im Flug.
Okay. Naja, egal. Weiß ich nicht. Ich höre es immer ganz gerne während der Arbeit oder auf dem Weg zur oder von der Arbeit. Und wenn ihr es gerade beim Laufen hört, jetzt könnt ihr auch langsam, ne, Puls wieder runterfahren. Ihr seid am Ziel.
Geht euch mal irgendwo, geht ein Bier trinken oder sowas mal am Rand, so. Am Wegesrand. Isotonisch natürlich.
Genau. Ist auch nicht so schlimm, ihr verpasst nichts, weil wir sind eigentlich auch am Ziel.
Genau, wir sind im Prinzip auch durch. Ich möchte noch ein kleines Geheimnis auflösen zum Ende dieser Folge.
Stimmt.
Denn es ist vielleicht dem einen oder anderen, der sich das hier auf YouTube anschaut, aufgefallen, dass sich hinter mir der Hintergrund verändert hat. Das liegt nicht daran, dass ich vor einem Greenscreen sitze, also es ist schon alles echt hier, sondern um da vielleicht ganz transparent zu sein, wir hatten ein kleines technisches Problem bei der letzten Aufzeichnung und mussten jetzt hier ein Ende neu aufnehmen und ich bin mitten im Umzug, sodass man sieht, bei mir ist verschwinden gerade die Möbel, aber ich hoffe, es hat nicht so sehr abgelenkt von unserem Gespräch.
Heißt auch, die nächste Folge wird dann aus einem anderen Bundesstaat entstehen. Apropos anderer Bundesstaat. Das ist korrekt. In Nevada, wenn ihr das heute sogar noch hört, in Nevada findet heute der Super Bowl statt in Las Vegas. Insofern
richtig.
Viel Spaß dabei.
Viel Spaß dabei. Ja, ich werde es, wir ziehen am Freitag um vor dem Super Bowl. Ich werde am Sonntag auf der Couch liegen und vielleicht den Super Bowl einfach anschalten und dann wahrscheinlich sofort einschlafen. Mal gucken.
Ach ja, bei euch läuft der ja auch sozusagen tagsüber. Bei uns ist das dann ja irgendwie eine mitten in der Nachtübertragung bei RTL und sowieso verstehe ich da überhaupt gar nichts von. Also selbst wenn ich es tagsüber gucken würde, würde ich wahrscheinlich ebenso einschlafen.
Ach, also ich glaube, mit Leuten ist das witzig, aber so nach dem Umzug brauche ich dann, glaube ich, einfach nur Ruhe. Mal sehen.
Ja. Egal, euch viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst Kommentare da, auch für die nächste Folge, denn wir werden wieder über Sitcoms reden. Falls ihr noch irgendeine Folge vergessen habt, falls wir irgendeine Folge vergessen haben, die
oder
euch,
eine Serie,
die euch auf den Zähnen brennt, wo ihr denkt, die könnt ihr doch nicht vergessen, schreibt uns das. Ich weiß, dass viele von euch, die ihr jetzt gerade zuhört, in dem jetzigen Moment, die ihr das jetzt hört, an irgendwas denkt und denkt, ja komm, schreibe ich euch und es dann doch nicht macht. Doch, macht es.
Direkt das Mailprogramm aufmachen, mail@jcast.de und in die Mail reinschreiben. Hier, ihr Doofen, diese Sitcom ist die beste ever, da müsst ihr drüber sprechen. Und da wissen wir, worum es geht. Können wir drüber sprechen beim nächsten Mal.
Ja.
Lasst uns wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne Likes, Kommentare und alles andere da, was ihr uns sagen möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss.
Das war der Jcast. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auf jcast.de. Bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo ihr sonst eure Podcasts kriegt. Anregungen und Kritik in die Kommentare oder per Mail an mail@jcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.